Hi und willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblingstech-Podcast. Ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast für euch mit im Gepäck. Und wenn ich mal so über die Hashtags gucke, die man zu unserem heutigen Gast findet, wäre das zum Beispiel Organizational Resilience, Management System Expert, Integrated Management System Freak und so weiter und so fort. Also die Liste ist sehr lang und unser Gast hat tatsächlich eine wesentlich größere Bühnenpräsenz als ich und ich verneige mein Haupt in Ehrfurcht vor Uwe Rühl. Ich wünsche euch heute viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, nachdem ich dich ja jetzt so angeteasert habe, Uwe, würde ich sagen, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum bin ich so ehrfürchtig vor dir? Das ist wahrscheinlich, ist das nur meine eigene Empfindung.
Also, ich bin ja jetzt fast schon ein bisschen eingeschüchtert, lieber Alexander. Also, danke für die Blumen im Vorfeld. Ja, was mache ich? Wer bin ich? Ich bin Uwe Rühl. Ich komme aus Nürnberg, bin dort Geschäftsführer vom Resilience Operations Center. Das ist ein Unternehmen, wo wir schwerpunktmäßig für kleine und mittelständische Unternehmen verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung stellen im Bereich Resilience Management für Unternehmen. Na, Resilience Management heißt für uns, was macht dich als Unternehmen stabil und widerstandsfähig, aber auf der anderen Seite auch, was macht dich als Unternehmen anpassungsfähig. Ich glaube, das ist in der momentanen Zeit, wo alles drunter und drüber geht und gefühlt nur Chaos herrscht, wahrscheinlich eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Unternehmen brauchen. Ja, wohin geht's? Wohin navigiere ich? Was tue ich? Neben dem bin ich bei Q-Skills unterwegs. Das ist ein Schulungspartner in Nürnberg und mache das seit jetzt knapp 20 Jahren. Schulungen vor allem im Bereich Audit Management, Auditorenausbildungen für Managementsysteme. Du hast den Hashtag Integrated Management Systems und so weiter angesprochen. Ich bin einfach jemand, der ein Fan ist, Dinge systematisch anzugehen, systematisch zu steuern und dabei gleichzeitig war auch flexibel zu bleiben, um Dinge anzupassen. Da kann ich nachher ein bisschen was erzählen, so aus meiner Historie, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich mit Managementsystemen auseinandersetze, weil manchmal denkt man ja, was ist mit dem Typen passiert, in welche zu heiße Badewanne ist der gefallen, aber hat bei mir wirklich eine spannende Historie. Ja, und ansonsten, wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe, bin ich bei der Feuerwehr und im Katastrophenschutz tätig. Das mache ich jetzt seit mittlerweile, ich werde alt, seit 36 Jahren und beschäftige mich einfach generell mit allem, was so ja Notfallmanagement, Vorsorgemanagement angeht, weil es einfach mal berufliche Historie ist. Ich habe mal angefangen in der IT, habe da eine Ausbildung gemacht, IT, Telekommunikation in dem Bereich und bin dann über den Zivildienst in die Blaulichtwelt gestolpert, mehr oder weniger. Ich war schon bei der Freiwilligen Feuerwehr, bin dann aber in den Rettungsdienst gegangen als Zivi. Und als jemand, der ein Standbein in der Telekommunikation und in der Technik hat und auf der anderen Seite die entsprechenden Ausbildungen in der Blaulichtwelt absolviert hat, bin ich dann in den Notrufleitstellen gelandet. Das war so meine berufliche Entwicklung. Habe das auch 17 Jahre meines beruflichen Lebens gemacht. Und da haben wir im Jahr 1998, 99 angefangen, uns systematischer in Bayern mit dem Thema Millennium damals auseinanderzusetzen und haben uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn, dass eine Einsatzzentrale im Rettungsdienst verfügbar bleibt und dass du Einsatzmittel rauskriegst zu den Leuten, die tatsächlich ein medizinisches Thema haben. Und das war so mein Einstieg damals in das Thema, was man heute als Business Continuity Management bezeichnen würde. In der Folge davon haben wir dann ein Projekt gestartet in Bayern, dass wir die Notrufleitstellen, zumindest für den Rettungsdienst damals, zertifizieren haben lassen nach ISO 9001, was eine Qualitätsmanagement-Norm ist. Und ich war halt dann derjenige, der gesagt hat, ich habe da Bock drauf, ich will das machen, ich will mich darum kümmern und habe angefangen, eben damals das Qualitätsmanagementsystem für die Notrufleitstellen aufzubauen. Das war für mich so ein Punkt, da habe ich gemerkt, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin. Wie schaffst du es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eine Notrufleitstelle funktioniert, dass du die Rahmenbedingungen sicherstellst, auch was Informationssicherheit angeht, auch was Business Continuity Management angeht und gleichzeitig aber den Leuten genügend Freiheit zu geben, die du in einer Einsatzzentrale halt nochmal brauchst, um auf Ereignisse zu reagieren. Und das hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Ich habe mich dann Richtung ISO 27001, Informationssicherheitsmanagementsysteme, weiterentwickelt. Haben wir 2006 uns einen Trainer aus Großbritannien einfliegen lassen für relativ viel Geld. Ich war im öffentlichen Dienst, das war echt viel Geld für mich damals. Und habe dann angefangen, tatsächlich nebenberuflich Audits zu machen. Das mache ich jetzt seit 2007, bin ich als Auditor unterwegs, habe viele Unternehmen gesehen, habe mir vieles angeschaut und dabei eben auch gelernt, was Unternehmen, vor allem eher Konzerne und internationale Unternehmen tun, um nicht nur Informationssicherheit oder heute würde man ja auch eher vielleicht von Cybersecurity sprechen, um das zu steuern, sondern eben dieses ganze Thema unternehmerische Resilienz zu steuern. Und das hat dann mehr und mehr immer dazu geführt, dass wir gesagt haben, Mensch, wie können wir denn sowas, diese Funktionen, die sich große Konzerne leisten, wie kann man sowas als Shared Service aufbauen und KMUs zur Verfügung stellen? Und so ist das Resilience Operations Center quasi geboren, als Unternehmen, als Dienstleister. Und ja, stellt heute KMUs eben diese Dienstleistungen zur Verfügung, die du brauchst, um dein Umfeld zu überwachen, Threat Hunting, Threat Monitoring zu machen, um auch darauf zu reagieren, also Incident Management, aber auch natürlich als Basis für das ganze Management-Systeme aufzubauen, die nicht für die Dokumentation gestrickt sind und auch nicht, um irgendwelche Auditoren zufriedenzustellen, sondern die für die Unternehmen funktionieren, die einen Mehrwert bieten.
Das ist tatsächlich was, was sehr auffällig in der IT-Branche ist, dass sehr viele Menschen irgendwo über die Rettungsdienste parallel auch sich da reingefunden haben. Wir hätten die Folge eigentlich auch mit Heros Regensburg für Florian Nürnberg einleiten können.
So, wie man es machen kann, genau.
Ich war lange Zeit beim Technischen Hilfswerk. Insofern, ja, ist sehr wirklich tatsächlich auffällig. Also ich kenne viele Leute, die bei der Feuerwehr sind oder auch als Sanitäter noch nebenberuflich oder in ihrem Ehrenamt das Ganze machen. Und das ist schon echt spannend. Von dem her ist natürlich aber dann auch was, was einem im Job wiederum hilft. Also ich habe da letztens auch mit einem Kunden drüber geredet, wie wir das Thema BCM miteinander aufgebaut haben und mal wirklich auch einen Wiederanlaufplan geschrieben haben und so weiter. Weil man halt einfach diese Denke auch das Thema Triage einfach aus seiner Helfertätigkeit einfach schon kennt. Und bei Kunden merkst du halt auch relativ schnell, wenn die selber auch schon mal Kontakt mit sowas hatten, wie die dann auf den Zug auch aufspringen. Die sind eigentlich sogar dankbar dafür, dass man vielleicht aus ihrem Privatleben irgendwelche Konzepte dann in den beruflichen Alltag mit reinbringen kann. Und das ist schon wirklich schon cool, weil es halt einfach natürlich tausendfach bewährt ist. Ja, also ich sag mal so, das Thema Triage kannst du auch im Privathaushalt im Prinzip leben, ja? Und das Thema Risikobewertung. Wenn ich jetzt sage, okay, was kann schlimmstenfalls passieren? Zum Beispiel im Haushalt, die Küche brennt ab. So, wie kann ich mich davor schützen? Ja, ich sollte halt den Herd nicht anlassen, wenn ich die Wohnung verlasse. Wenn es dann trotzdem passiert, ist meine Reaktionsmaßnahme, ich habe einen Feuerlöscher in Griffreichweite und so weiter und so fort. Und das lässt sich halt auf alle Lebenslagen im Prinzip einfach übertragen.
Absolut, weil ich glaube, am Ende, was du sagst auch, Alexander, das ist genau der Punkt, dass du in der Blaulichtfamilie, in der Blaulichtwelt einfach eine gewisse Haltung entwickelst, wie du an Themen rangehst, wie du darauf reagierst. Und für mich ist zum Beispiel so ein Thema, mich fragen da manchmal Leute, wie kommst du eigentlich auf diese ganze ISO und diese ganze Normenwelt? Und ich sage da manchmal, Leute, schaut euch mal ein Feuerwehrfahrzeug an. Oder ist es egal, nimm ein THW-Fahrzeug, nimm einen Rettungswagen. Das ist eine einzige rollende Normensammlung. Also fast jedes Drum, was da drauf ist, jeder Ausrüstungsgegenstand unterliegt irgendwelchen Standards und Normen, ist also hochgradig standardisiert, damit die Dinge zusammenpassen, damit wir an der Einsatzstelle gemeinsam arbeiten können. Und du kannst hochgradig improvisieren damit. Ja, einen Schlauch kann ich nutzen, um natürlich Wasser dadurch zu pumpen, um zu löschen. Ich kann einen Schlauch nutzen, um Wasser abzupumpen beim Hochwasser. Ich kann einen Schlauch aber auch nutzen, um ein Pferd wieder auf die Beine zu helfen. Ja, also das ist für mich das Faszinierende. Du hast Standards, damit Dinge zusammenpassen und du hast gleichzeitig aber die Möglichkeit zu sagen, hey, was kann ich denn quasi out of the box mit diesem standardisierten Teil noch machen? Und deswegen ist für mich Norm eben nicht Korsett und Einengen, sondern für mich ist Norm Ich weiß, was ich habe. Ich weiß, was meine Fähigkeiten sind. Also ich bin jetzt noch in der Blaulichtfeuerwehr, denke ich sozusagen. Und weiß aber, dass ich diese Fähigkeiten einsetzen kann, um die unterschiedlichsten Szenarien zu bringen.
Jetzt muss man natürlich sagen, gerade in der IT-Welt, natürlich haben wir auch gewisse Standardisierungen, aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt hergehen kann und mir aus einem zertifizierten Shop einfach meine Sachen kaufe. Also wenn man jetzt mal bei der Feuerwehr zum Beispiel oder auch beim Technischen Hilfswerk sagt, Halligan Tools sind super geil, damit kriege ich definitiv jede Tür auf, früher oder später. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer hergehe und sage, hey, ich bräuchte jetzt einen Server, dann gibt es einen sehr großen Katalog an verschiedenen Distributionen. Es gibt verschiedene Hersteller und da wird es dann schon so ein bisschen schwammig, weil die Komponenten, die da drin verbaut sind, kommen ja aus aller Herren Länder und man hat es bei den Huawei-Geräten oder Huawei-Komponenten im Mobilfunk gesehen. Irgendwann sagt dann einer, das ist nicht mehr sicher, möglicherweise, weil wir sagen, Sachen, die aus China kommen, könnte man jetzt nicht mehr in diesem zertifizierten, standardisierten Betrieb verwenden. Und da ist natürlich die Streuung und die Unschärfe gerade im IT-Bereich wesentlich ungenauer als bei in der Blaulichtwelt, wo ich halt definitiv Sachen durch diverseste Zertifizierungen und TÜV und was weiß ich was vorher geschoben habe. Das heißt, wir müssen hier eigentlich das Pferd von hinten aufzäumen, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den Mischmasch, den ich beim Kunden vorfinde und versuche mal da trotzdem korsettdenkend erstmal mit einem Standard wie einer ISO 27001 oder irgendeiner anderen Standardisierung NIS 2, ja, oh, so Gott will, kriegen wir jetzt doch vielleicht tatsächlich eine. Jetzt gibt's ja endlich in den neuen Koalitionsverträgen gibt's ja mal so erste Anzeichen dafür, dass was kommt. Dann muss man's halt von hinten aufzäumen, weil die Dinge sind schon da. Wenn ich natürlich auf der grünen Wiese anfange und sage, ich bin ein Medizin-Startup, dann habe ich die Möglichkeit, von null anzufangen und auch zertifizierte Dinge zu kaufen. Aber wenn ich schon einen Bestand habe, der seit 20 Jahren existiert und immer wieder nur gepflegt und halt erneuert wurde, dann wird's natürlich ein bisschen schwierig. Wie gehst du denn damit um bei Kunden?
Naja, das ist ein Thema, was ja auch die gesetzgeberische Seite, die regulatorische Seite stark adressiert. Du hast ja gerade NIS 2 schon angesprochen. Wir haben den Cyber Resilience Act. Das heißt, also wir sind ja auch stark in kritischen Infrastrukturen oder in deren Umfeld unterwegs. Also Dienstleister, die für kritische Unternehmen Dinge tun. Wir haben Mechanismen drin, die genau das natürlich möglich machen sollen. Sprich, zertifizierte, zugelassene Geräte einzusetzen, möglicherweise auch durch Aufsichtsbehörden zukünftig Verbote auszusprechen, gewisse nicht zertifizierte Geräte nicht mehr einzusetzen. Und das würde dann bedeuten, dass du als anwendendes Unternehmen natürlich schauen musst, okay, was steht mir denn an Geräten zur Verfügung? Welche Geräte haben die entsprechende Zulassung? Wo darf ich die einsetzen? Und wann kommt vielleicht ein Rückruf eines Gerätes, weil man sagt, Schwachstellen sind nicht mehr angemessen patchbar, nicht mehr angemessen behandelbar oder ein Dienstleister, ein Hersteller fällt aus irgendwelchen Gründen in Ungnade oder die geopolitischen Themen, die wir ja gerade alle so durch die Welt schubsen, führen dazu, dass wir aus irgendwelchen Import-Export-Restriktionen Dinge nicht mehr einsetzen dürfen. Ich glaube, dass wir da in Zukunft mehr damit zu tun haben. Das hat natürlich viele Faktoren. Ja, der eine Faktor ist, du setzt was ein, was quasi gewisse Security-Voraussetzungen erfüllt, was dir vielleicht als anwendendes Unternehmen auch sichereres Gefühl gibt. Und auf der anderen Seite darf man aber halt auch nicht verschweigen. Es geht an vielen Stellen auch um Geopolitik, um die Frage, wie abhängig machen wir uns, wie unabhängig will Europa in Zukunft sein. Also da wird sich viel, viel, viel bewegen in der nächsten Zeit.
Die Frage kommt eigentlich recht spät in meinem Gedankenkonstrukt für Interviews, aber wir können sie an der Stelle passenderweise direkt vorziehen. Was sind denn die Alternativen an der Stelle? Weil du sagst jetzt natürlich Geopolitik, klar. Uns wird auch relativ häufig die Frage jetzt tatsächlich in letzter Zeit gestellt. Ja, kann ich denn Microsoft 365 überhaupt noch einsetzen? Sagen wir halt, du könntest natürlich auch Nextcloud machen. Wir können das für euch bauen oder ihr könnt es auch bei euch selber betreiben. Aber dann kommt ja der nächste Schritt. Du hast ja trotzdem immer noch Hardware, die aus China kommt, die aus den USA kommt. Wenn du mal wenn ich mal meinen eigenen Schreibtisch angucke, der Bildschirm ist von Dell, das Laptop kommt von Lenovo, mein Handy kommt von Apple. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Und ich meine, für große Unternehmen, die können sich vielleicht frei kaufen, frei standardisieren, aber für den Mittelstand ist das halt zusätzlich zu den Problemen und Baustellen, die wir seit der DSGVO haben, einfach ein ganz gewaltiges Problem. Du bist ja im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage, irgendwo überhaupt compliant zu bleiben mit dem, was du hast.
Naja, das sind jetzt tatsächlich mehrere Problemfelder, die du ansprichst, die aus meiner Sicht auch wahnsinnige Herausforderungen gerade im Mittelstand einfach sind. Du hast einerseits teilweise gestiegene Markteintrittshürden, wenn du mit einem Produkt auf den Markt kommen willst. Wir haben Dinge am Ende des Tages, wo Regulatorik sagt, das geht und das geht nicht. Und wir haben einfach auch die Frage des Vertrauens am Ende des Tages. Also die Frage, vertraue ich einer Microsoft, die jetzt ja sagt, ich baue quasi eine eigenstehende Lösung in der EU auf, wo wir unabhängig von den USA sind, unabhängig vom Cloud Act, dann ist natürlich die Frage, ich kann dem vertrauen. Ich kann es aber auch nur zum gewissen Grad durchschauen, was da im Hintergrund und im Untergrund läuft. Also wird vieles am Ende des Tages eine Frage von Vertrauen sein und einfach eine Frage dessen, dass wir halt doch in einem regulierten Markt dann unterwegs sein werden, zumindest im kritischen Umfeld. Was geht nicht, welche Hersteller geht nicht. Und damit, ich meine, sind wir ehrlich, fast jeder große Hersteller hatte schon mal so das Thema, wo man sagt, war da jetzt ein Backdoor drin oder nicht? War das jetzt vertrauenswürdig oder nicht? Ja, der Markt hat es häufig verziehen, weil man einfach sagt, irgendwas muss ich ja nutzen. Ich glaube, da werden wir uns immer durchbewegen müssen durch diese Situation. Meine Befürchtung ist, dass wir in die Überregulatorik abrutschen. Das ist meine persönliche Befürchtung. Und ich hätte, wenn ich mir das wünschen dürfte jetzt, dann wäre es eine vernünftige Risikoabwägung, um zu sagen, okay, zwischen den regulatorischen Anforderungen und einer unternehmerischen Freiheit zu sagen, ich kann da drin eine vernünftige Balance fahren. Das wäre so mal persönlicher, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja. Wir werden sehen, wie weit die Regulatorik fortschreitet in der Richtung.
Ich meine, es ist halt nicht nur die Regulatorik und es sind auch nicht nur die Themen, darf ich überhaupt noch einen US-Anbieter benutzen? Wenn man es jetzt mal aus der Sicht des Datenschützers sieht, muss ich sagen, am Ende des Tages ist deine Unterkante als Unternehmen der DPA, also das Data Privacy Addendum vom jeweiligen Hersteller, das musst du glauben, was da drin steht. Und wenn du es nicht glauben kannst, aus Gründen wie auch immer, musst du den Dienst halt einfach in Ruhe lassen und nicht benutzen. Nächstes Thema wäre dann Datenschutzfolgeabschätzung. Lass jemanden da drüber gucken. Auch da stellt sich die Frage, mit welcher Expertise kann denn überhaupt jemand das beleuchten? Weil am Ende wird auch der Datenschutzbeauftragte nur das DPA-Dokument lesen vom jeweiligen Hersteller und dann vielleicht noch ein bisschen googeln oder ChatGPT fragen und dann ist es das. Also niemand ist in der Lage, wirklich zu überprüfen, ob Microsoft nicht trotzdem über seinen großen Backbone hintenrum trotzdem irgendwo Zugriff auf Dinge hat. Wenn man aber mal das Ganze auch auf Hardware sich anguckt. Ja, Sophos hat das leider ja die letzten Jahre doch relativ stark betrieben, dass sie dann angefangen haben, Threat Hunting auf Infrastruktur von Kunden zu betreiben, weil sie halt gesagt haben, wir wollen wissen, welche Angreifer aus Südostasien da unsere Geräte infiltrieren und dann quasi halt Fallen eingebaut haben in die Equipments des Kunden, damit sie dann den Angreifer finden. Das ist halt nicht in Ordnung. Also du wirst auf einmal halt Teil einer Lösung, wo du gar nicht Teil davon sein möchtest. Eigentlich dürfte es gar nicht möglich sein, dass der Hersteller auf meiner Hardware solche Dinge treibt. Und was dann als drittes noch hinzukommt, ist natürlich bei den vielen Herstellern, die halt heute irgendwelche Cloud-Services an ihre Produkte, auch Hardware-Produkte koppeln, hast du natürlich auch immer ein gewaltiges Risiko aus dem Oberthema geplante Obsoleszenz. Ja, ich habe das jetzt gesehen. Ich habe mir jetzt eine neue Spülmaschine gekauft von Siemens. Und du kannst zwei Drittel der Sachen schon an der Maschine einstellen, aber fürs letzte Drittel brauchst du eine App und die App erstellt dann über die Cloud von BSH einen Zugang auf meinen Geschirrspüler, damit ich dann die Feintuning-Sachen machen kann. Das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, diese Software und auch diese Cloud vom Hersteller zu benutzen, weil ich sonst nicht 100% meines Geschirrspülers nutzen kann. Was mache ich denn, wenn irgendwann der Hersteller sagt, so wie EA das ja auch im Spielebereich getan hat, uns interessiert die alte Need for Speed-Umgebung nicht mehr, deswegen wir schalten die Server jetzt ab. Und bei mir ist dann das Endergebnis, ich kann das Spiel nicht mehr spielen, weil beim Start des Spiels geprüft wird, ist der Server da? Nö, Also startet das Spiel nicht. Das ist natürlich schon auch ein gewaltiges Risiko, weil du halt nie weißt, wann das irgendwann mal passiert.
Ja, und das sind natürlich genau diese Risiken. Ich meine, du sprichst ja auch die Konsumentenseite an. Geht uns ja als Konsumenten an der Stelle genauso. Irgendwann wird ein Dienst eingestellt und dann schaust du halt in die berühmt-berüchtigte Röhre. Ja, und das gleiche Thema kann es im Unternehmensumfeld schlicht und ergreifend über den Weg laufen. Ich meine, wie lange hatten wir diese Datenschutzdiskussionen eben über die Cloud-Umgebungen, wo auch unsere föderalen Datenschutzbehörden sich ja bei beiden nicht einig waren? Ja, der eine empfiehlt, der andere hält sich zurück, der andere sagt nein, um alles in der Welt bitte gar nicht. Und das ist halt genau dieses Thema, wo, um es jetzt wieder auf die Resilienz-Thematik zurückzubringen, es gibt Themen, da hilft es nichts, wenn ich versuche, mich dagegen zu stemmen. Da werde ich einfach anpassungsfähig sein müssen. Du hast vorhin das Thema Nextcloud gebracht als Beispiel. Ja? Für mich ist die Frage, wie schnell komme ich denn zum Beispiel, wenn ich heute als Unternehmen in der Cloud-Umgebung mich eingenistet habe, welche Möglichkeiten habe ich denn, um mich anzupassen? Also was wäre, wenn morgen, übermorgen irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, ich ziehe den Stecker, wie auch immer dieser Stecker aussieht. Ja, diesen Stecker gibt's glaube ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Wie schnell könnte ich switchen? Wie schnell könnte ich eine On-Prem-Lösung wieder aufbauen oder wie schnell könnte ich auf eine alternative Lösung umsteigen, um als Unternehmen meine Arbeitsfähigkeit, meine Betriebsfähigkeit aufrechtzuerhalten? Das sind für mich genau diese Resilienz-Themen, um die es geht in der heutigen Zeit. Weil ich glaube, eins ist fix und das ist, dass eben nichts mehr wirklich in Stein gemeißelt ist. Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen erlebt, wie ein Weltbild, Entschuldigung, mit dem ich aufgewachsen bin, sich zerlegt. Ja, und du sagst, also mir ging es halt so, du sagst plötzlich so, hä, was geht denn jetzt ab? Ne? Und das ist für mich Resilienzmanagement, die Frage zu stellen, alles klar, welche Alternativen habe ich, welche alternativen Wege gibt es? Und um auf dein Beispiel mit dem Geschirrspüler zurückzukommen, in gewisser Weise gilt es auch im privaten Umfeld. Welche Flexibilität habe ich? Am Ende des Tages ist es immer schwierig, wenn es einfach an den Geldbeutel geht, wenn es Geld kostet, gerade im privaten Haushalt, wenn man sagt, so, ich würde gerne, das Gerät gibt's auch noch. Aus Sustainability-Gründen würdest du es vielleicht auch gerne noch weiter nutzen und wirst aber jetzt aus irgendwelchen Gründen dazu gezwungen zu sagen, ich muss umsteigen. Es ist halt immer die Frage zwischen Geschäftsmodell, Regulatorik, Sustainability-Gedanken, irgendwo bist du zwischen all diesen Dimensionen halt hin und her gerissen. Und nochmal, das ist für mich dann die Frage, wie navigiere ich mich, wie orientiere ich mich, das sind wir jetzt auch wieder in der Blaulichtwelt, ja, ich muss erst einmal die Lage erkunden, muss erst mal schauen, wo befinde ich mich gerade, was habe ich für Handlungsalternativen. Und deswegen ist Resilienzmanagement, um da wieder auf die Blaulichtwelt auch zu kommen, an vielen Stellen schlicht und ergreifend das, was du draußen als, ich sag jetzt mal, einsatzleitende Funktion machst, dich zu orientieren, anzuschauen, was ist gerade die Situation, bin ich im falschen Film, dann kneife ich mich und stelle fest, okay, es ist gerade Realität, was sind meine Handlungsoptionen?
Ja, ich glaube halt, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass wir vielleicht in eine Überregulatorik uns bewegen werden, in Deutschland und auch in Europa. Ich sag bei Auditierungen immer dazu, wenn es Dinge gibt, die wir definitiv nicht adressieren werden, weil sie zu viel Geld kosten, weil sie zu viel Impact verursachen, ja, gerade auch jetzt im produzierenden Gewerbe relativ häufig. Es gibt irgendeine alte Maschine, da läuft noch Windows XP. Oder noch älter, das Ding kann man nicht ersetzen. Diese Maschine wird nicht mehr hergestellt, es gibt keine Updates und die neue Maschine würde so viele Millionen Euro kosten, dass es sich einfach nicht lohnt. Dann kannst du das Problem nur noch mitigieren, indem du halt das Ding so weit wie es geht isolierst, damit halt nur wirklich das Minimum an Datenaustausch zum restlichen Netzwerk stattfindet. Aber am Ende war das immer so die Empfehlung, du kannst natürlich auch immer als Entscheider, als Unternehmer sagen, ich akzeptiere dieses Risiko. Ich befürchte aber durch diese ganze Entwicklung, die wir gerade sehen und auch durch diese mögliche Überregulatorik, wird diese Karte in den nächsten Monaten und Jahren öfter gespielt werden müssen, als es vor dieser ganzen Geschichte mit den USA war.
Ja, also du hast einzelne Branchen, nehmen wir mal den Kraftwerkssektor oder Luft- und Raumfahrtsektor, da hast du Testgeräte, Maschinen, Umgebungen, die laufen über Jahrzehnte teilweise. Meine Befürchtung ist, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich niemanden, der die Komplexität von dem überhaupt noch versteht, von der Welt versteht, von der technischen Welt versteht, in der wir unterwegs sind. Ich sage jetzt mal, einfaches Beispiel jetzt wieder die ganzen Zollstreitigkeiten. Wie viele iPhones werden denn in den USA hergestellt? Ja, da steht hinten drauf, Designed in California. Okay, wunderbar. Und wenn ich jetzt heute hergehen würde als Aufsichtsbehörde und sage, das darfst du nicht mehr, du musst diese Umgebung abschalten, wird meiner Meinung nach auch die Aufsichtsbehörde nicht letztendlich verstehen, welche Folgen hätte das. Einfach weil wir uns irgendwann mal drauf committed haben, beziehungsweise die Welt hat sich dahin entwickelt, dass wir globale Lieferketten haben, dass wir eine hochgradig arbeitsteilige Welt haben, geht ja aufgrund der Spezialisierung eigentlich einfach auch gar nicht mehr. Und dass wir an vielen Stellen die Seiteneffekte, die Querschläge gar nicht verstehen würden. Weshalb ich glaube, am Ende des Tages muss trotzdem das Unternehmen eine gewisse Freiheit haben, risikobasierte Entscheidungen zu treffen. Natürlich immer auch mit dem Fokus, nicht um des, verzeih's mir, schieren Gewinndrucks Risiken einzugehen, die insgesamt die gesellschaftliche Resilienz, die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Aber auch das ist ein Balanceakt. Also für mich gibt's nicht die hundertprozentige Resilienz, die hundertprozentige Sicherheit, die hundertprozentige, keine Ahnung, Transparenz über den Prozess. Ich muss versuchen, mich da durch zu navigieren und da irgendwie eine vernünftige Balance zu finden. Das ist für mich das tagtägliche Business von Resilienzmanagement.
Ja, im Prinzip, und das habe ich hier im Podcast schon mehrmals gesagt, wir brauchen gar nicht zu warten, bis die KI ein solches Entwicklungsstadium erreicht hat, dass sie quasi eigenständig wird, vollständig eigenständig und damit dann die Singularität, vor der man sich ja fürchtet und worüber es ja auch diverseste Filme gab, ja, man nehme nur Terminator als Beispiel oder Matrix. Wir haben ja aus dem Blickwinkel der Unternehmen in Bezug auf ihre Technologie, die zum Einsatz kommt, eigentlich schon längst den Schritt der Singularität erreicht. Niemand versteht, was wirklich da funktioniert und warum es funktioniert oder halt auch nicht. Es ist hochgradig komplex geworden, was natürlich auch dazu führt, und da sind wir vielleicht wieder in dem Bereich dann der Blaulichtwelt. Wenn man sich mal anschaut, wie viele neue Lösungen und Produkte in den letzten 10, 15 Jahren gekommen sind und was das auch für eine Anforderung dann für die Technikteams bedeutet. Als ich angefangen habe im IT-Bereich vor mittlerweile fast 25 Jahren, da hat es halt gereicht, wenn du dich mit einem NT-Server und vielleicht einem alten Windows-Desktop-Betriebssystem ein bisschen ausgekannt hast. Internet war damals auch noch nicht so ein wirkliches Ding. Heute hast du so mehrfach untereinander gegliederte Hypervisor-Lösungen. Du hast Container-Lösungen. Du hast CI/CD-Systeme. Du hast so viel komplexe Systeme, dass es halt auch oft für die IT-Teams selber einfach unmöglich ist, da noch einen vollständigen Überblick zu haben. Es wird halt dann Inselwissen daraus. Das heißt, die eine Hand weiß oft gar nicht, was die andere tut oder warum Dinge nicht mehr funktionieren. Und das ist natürlich schon ein gewaltiges Risiko. Es gibt aber leider halt auch keine einfache Lösung mehr, die du dann betreiben könntest. So, hätten wir jetzt ein Publikum, würde jetzt spätestens jemand schreien, aber was ist mit Linux? Und dann muss ich sagen, ja, natürlich kannst du Linux einsetzen. Du kannst die meisten Dinge von dem, was wir heute so brauchen, auch auf Open Source aufbauen. Aber dann ist das nächste Problem auch wieder BCM. Wo sind denn die Fachkräfte? Wie schnell kriege ich denn, wenn ich jetzt heute sage, ich habe ein IT-Admin-Team aus 4 Leuten, da ist einer ist der IT-Leiter, der sollte so ein bisschen die Stabsstelle leiten. Dann hast du aber noch jemanden, der kann recht gut Windows-Server und auch so ein bisschen vielleicht Mobile Device. Dann hast du einen, der ist für Netzwerke, Firewalling und Security da. Und der dritte ist halt so ein bisschen der First-Level-Springer. So. Und jetzt stellst du den ganzen Betrieb um, weg von den US-Anbietern, einfach komplett auf Open Source. In Zukunft wird Mail mit Postfix gemacht und Storage machst du auf einer eigenen OnCloud oder Nextcloud-Umgebung. Auch die Virtualisierung kannst du Proxmox nehmen. Das ist sogar ein Produkt aus Europa, aus Österreich, was wir auch selber gerne zum Einsatz tatsächlich bringen. Und die User müssen sich jetzt auch mal schnell umgewöhnen. Du hast 500 User, die haben jetzt kein Windows 11 mehr. Die haben jetzt auf einmal einen Ubuntu-Desktop. Wie soll das denn bitte funktionieren? Also, ich meine, in der Theorie ist das natürlich alles ganz nett, aber mal wirklich realistisch betrachtet, keine Chance. Auch wenn es vielleicht der richtige Weg wäre.
Ja, das führt natürlich in einen Bereich, den ich persönlich für den schwierigsten halte an der ganzen Thematik. Das ist dieses Veränderungsmanagement dann auch an uns als Menschen. Ja, also das eine ist die technische Lösung, das andere ist aber halt die Frage, okay, wie gewöhne ich jetzt Menschen um? Wie kriege ich Menschen von einer bekannten, ich sage es mal auch bewährten Umgebung weg in eine neue Umgebung, weil irgendwelche strategischen oder taktischen Gesichtspunkte dafür sprechen. Das ist ja auch noch verbunden, glaube ich, mit ganz anderen Komplexitätsfaktoren, weil wo findest du jetzt, wie du sagst, die Leute, die qualifiziert sind? Oder wie qualifizierst du die Leute weiter? Wir haben heute auch die Thematik, vieles kann ich, was früher hochkomplex war, heute mit Low-Code oder No-Code-Plattformen versuchen zu lösen, zu automatisieren. Die Komplexität dahinter ist aber häufig überhaupt nicht mehr durchsichtig. Was passiert in deinem Hintergrund? Was macht da eigentlich dieser Bot zum Beispiel im Hintergrund? Und das ist für mich eine sehr, sehr komplexe Frage, weil sie halt auf unser Verhalten auch geht, auf uns als Gewohnheitstiere, Gewohnheitsmenschen quasi abzielt und neue Fähigkeiten braucht. Wobei ich glaube, dass gerade diese Anpassungsfähigkeit eine Zukunftskompetenz ist, die wir eigentlich viel, viel mehr fördern müssten. Die Möglichkeit, flexibel mich anzupassen, zu sagen, okay, alles klar, muss mich da einarbeiten und brauche Lösungen, wo ich eben viel auch standardisieren kann. Nehmen wir das Thema Configuration Management, Secure Configuration. Ich habe die Woche mich mit einem Kunden unterhalten zum Thema eben Secure Configuration von deren Umgebung und alleine für Server Hardening reden wir von 330 Seiten Policy Document. Ja, am Ende des Tages versuchst du das aber ja idealerweise als Security as Code quasi auszurollen. Du brauchst aber halt die Leute, die verstehen, wie überführe ich das, welche Testläufe muss ich machen, um dann zu sagen, alles klar, wie konfiguriere ich meine Umgebung. Und das mache ich jetzt heute in Windows und dann vielleicht morgen, ne, um in dem Beispiel zu bleiben, mache ich das Ganze auf Linux. Ja, das ist menschliches Veränderungsmanagement neben den technischen Fragen.
Ja, und dann brauchst du natürlich auch noch jemanden, der bereit ist, dafür die Zeit und das Geld auszugeben, dass die Leute überhaupt in der Lage sind dazu, das auch alles umzusetzen. Ich mache das gerne auch bei Kunden, wenn wir das Thema BCM und BIA halt anfangen, dass wir erstmal quasi von unten erstmal eine Bestandsaufnahme machen, uns mal darüber Gedanken machen, was haben wir denn, was muss notwendigerweise definitiv laufen, wie würde eine Notfallinfrastruktur aussehen, wenn das eine System nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Aber dann kommst du irgendwann auch an den Punkt, so jetzt müssen wir Dinge tun, damit es besser wird. Und wir haben da eine relativ große, übrigens frei verfügbare Dokumentensammlung von Daniel Mirkos aus Österreich, der auch immer mit einem Bein bei mir oder mit einem Auge von mir so ein bisschen mitverfolgt wird, weil der wirklich verdammt gute Dokumente schreibt. Und da stehen halt auch ganz klare Zeitangaben drin. Du hast gerade Serverhärtung gesagt, es gibt Dokumente, da steht drin, wenn das eine regelmäßige Tätigkeit werden soll bei neuen Servern, musst du das tun und das kostet so viele Stunden oder Manntage. Und da haut's halt die Unternehmer häufig dann doch vom Stuhl, weil sie sagen, ja, puh, aber der muss doch auch den Toner noch wechseln und der soll dann auch noch die Updates irgendwo installieren und so weiter. Also wenn man es dann mal wirklich sieht, ist man bei der menschlichen Ressource sehr schnell bei einem Overcommitment dieser einzelnen Ressource, weil die ja neben ihrem normalen Geschäft, was sie bislang auch getan hat, jetzt zusätzlich das auch noch alles tun soll. Und jetzt kann ich sagen, ja, du könntest dir natürlich auch einen Dienstleister dafür holen, aber der will ja auch dafür Geld. Also wir machen das ja nicht umsonst. Und ganz oft scheitert es dann an dem Punkt und dann heißt es am Ende, ah, wir machen jetzt eigentlich gar nichts. Es bleibt alles so, wie es ist. Danke für den Audit, danke für den Bericht. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir sehr viel Probleme haben, aber wir tun am Ende nichts. Und ich habe leider wirklich Kunden, die sind auf dem Weg vom ersten Audit bis heute, 2 Jahre später, mittlerweile 3-mal voll verschlüsselt worden. Die haben 3-mal neu aufgebaut und wir haben 3-mal gesagt, hey, lass uns es doch jetzt bitte richtig machen, das wäre doch nicht nötig. Ja, wissen Sie schon, Herr Karls, da haben wir jetzt leider auch keine Kapazitäten dafür. Tja, was soll ich da noch sagen? Also das ist schwierig und auch leider wirklich sehr traurig. Und es demotiviert natürlich auch die Fachkräfte, die noch da sind, wenn sie in so einer Situation stecken oder wenn der IT-Leiter gleichzeitig der Buchhalter und alles Weitere ist noch als One-Man-Show. Das kann nicht funktionieren.
Ja, das ist halt dieses Thema, ein Kunde von mir hat es mal genannt, einen Marathon laufen, während du eine offene Herz-OP hast. Ja, also dieses Gefühl, dass es eigentlich fast unmöglich ist, all diese Themen zusammenzubringen und die, ja, wie soll ich sagen, die Ressourcen dafür freizuschaufeln. Ich meine, Wenn wir ein Management-System anschauen, dann ist das Thema Ressourcenfrage ist ein kurzes Kapitelchen mit einem Satz drin, der aber, wenn man mal genauer hinschaut, eigentlich eines der Kernthemen ist. Wenn ich Resilienz erreichen will oder Resilienz verfolgen will, du wirst sie nie wirklich erreichen, du wirst sie verfolgen, du wirst sie optimieren, mit BCM, mit Informationssicherheit, mit all den Themen, die du brauchst, wirst du halt auch die Frage nach den Ressourcen stellen müssen. So, dabei geht es aber meines Erachtens nach auch um einen klugen Ressourceneinsatz. Es geht aus meiner Sicht auch darum, dann vielleicht Leute, die gewisse Spezialkenntnisse haben, freizuschaufeln von anderen Themen, aber auch Themen auf breitere Schultern zu verteilen. Jetzt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Dinge zu teilautomatisieren. Schauen wir mal, was KI-Fähigkeiten noch entwickeln werden in der Zukunft. Was kann man da noch machen? Wobei ich auch nicht glaube, dass das wirklich die Wunderpille ist, die man schluckt und dann ist alles gut. Aber auch das ist halt immer die Frage, welche Ressourcen habe ich und was kann ich mit diesen Ressourcen jetzt im Idealfall anfangen? Da gab es ja dieses schöne, gute Pareto-Prinzip, was ich immer noch gut finde. Ja, 20% der Zeit schon mal 80% der Ergebnisse. Aus Risikosicht heißt das, ich habe schon mal ein gewisses Risikoniveau versucht abzudecken und versuche dann eben gezielt nach Prioritäten Schritt für Schritt vorzugehen. Es kann aber halt auch nicht unser Ziel sein, einzelne Leute in den Unternehmen zu verbrennen und am Ende des Tages geben die frustriert auf und dann steht erst recht das Scheunentor quasi offen. Ne?
Ja, auch hier wieder vielleicht eine Ableitung in Richtung Blaulichtwelt. Ich habe gerade mal ChatGPT gefragt, wie viele Einsätze hat denn die Feuerwehr Nürnberg so in den letzten Jahren gehabt? Und da kommt raus, ich weiß nicht, ob es stimmt, 2023 9.935 Einsätze, Berufsfeuerwehr Nürnberg. So, du kannst die Berufsfeuerwehr Nürnberg demzufolge nicht auch noch zusätzlich den Verkehr regeln lassen und vielleicht noch, weil im Gartenamt gerade irgendwie Krankheit ist, dass die dann auch noch Blumen gießen. Das wird nicht funktionieren, ja. Und das ist hier im Prinzip genau das Gleiche. Du kannst nicht ein IT-Team oder den IT-Verantwortlichen, der sowieso schon auf 110% ist, noch zusätzlich mit solchen Dingen beschäftigen. Das heißt, man muss halt entweder Leute einstellen oder sich halt Dienstleister ranholen, die einen dann halt temporär unterstützen. Und das ist halt einfach das Thema. Und es gibt ja Möglichkeiten. Also wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann habt ihr mit Sicherheit auch zum Beispiel das Interview mit Dr. Thjörben Bogon gehört. Ja, es gibt Interims-Manager. Nutzt solche Möglichkeiten. Ihr kommt nicht auf eigenen Beinen und auf eigener Leistung dahin, wo ihr sein müsstet, wenn ihr euch nicht da entsprechend Unterstützung holt und eure IT-Teams halt auch mal verstärkt. IT ist kein Kostenfaktor mehr. IT ist das, was eure Firma am Laufen hält und nur das. Ja, und das ist halt ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Was ist so ein typisches Problem, wenn du denn jetzt mit dem Thema Cyber Resilience bei einem Unternehmen reingehst? An was scheitert's und was sind so die typischsten Dinge, die Unternehmen tun sollten, aber halt nie tun?
Also wir sind ja auch in den Unternehmen tätig und unterstützen die direkt. Das ist ja quasi unser Modell, den KMUs halt die Funktionen auch zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Es scheitert meistens nicht am Willen, sondern wie wir vorhin schon besprochen haben, eigentlich eine Ressourcenfrage. Das heißt, man weiß, dass man zum Beispiel das Thema Secure Configuration angehen muss. Man weiß, dass man ein systematisches, möglichst, ich sag's mal, automatisiertes Patch Management braucht. Man weiß, dass man sich mit dem Thema Threat Intelligence auseinandersetzen muss. Es fehlt aber eben an den nötigen Freiräumen, das zu tun. Viele saufen schlicht und ergreifend in Informationen ab. Ja, also wenn ich mir das ganze Thema anschaue, was weiß ich, ein BSI-Lagebericht, du brauchst ja Leute, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen, als diese Berichte zum Beispiel durchzuforsten, zu sagen, bin ich jetzt irgendwo betroffen, was muss ich denn jetzt tun? Klar kann man da viel automatisieren, kann sich da die Informationen rausfiltern lassen, aber es hilft ja nichts, das alleine zur Kenntnis zu nehmen, sondern ich muss dann ja auch agieren, muss handeln. Das ist halt genau dieses Problem. Also die Leute sagen, ich habe jetzt gerade eigentlich so eine, man nennt es ja tatsächlich manchmal Firefighter-Mentalität, ne? Bekämpftes Feuer, wo es quasi am bedrohlichsten ist und so wandert deine Aufmerksamkeit anstelle von systematisch an den Themen ranzugehen. Und nochmal, ich bin da halt ein Fan von Systematik, weil ich muss mein Gesamtlagebild versuchen zu verstehen, zu überblicken und zu wissen, wo helfen meine begrenzten Ressourcen jetzt am meisten? Und das ist für mich so diese Thematik, nochmal zurück zum Resilienzmanagement, zu verstehen, was ist denn jetzt insgesamt da, wo es bei mir am meisten brennt und wo ich aber auch den besten Hebel habe, um anzugreifen. Ja, man wundert sich manchmal, dass die Feuerwehr nicht direkt ins Feuer reinlöscht, sondern manchmal daneben. Ja, warum? Weil man einfach die Auskleidung verhindern will, weil man andere Objekte schützen will. Also die Frage, wo greife ich zuerst an, die ist nicht immer so einfach zu beantworten. Ich muss genau schauen, wo stehst du als Unternehmen, was sind deine größten Themen, wo müssen wir verteidigen, wo müssen wir angreifen, wo müssen wir vielleicht auch manchmal sagen, nee, das geben wir jetzt lieber auf, also weil ich zum Beispiel eine veraltete Technologie habe, die ich jetzt einfach ersetzen muss, oder wo ich sage, ich ziehe mich da auch raus aus gewissen Dingen, ja. Das sind ja auch unternehmerische Entscheidungen, die man manchmal treffen muss. Also das, ja, das tägliche Lagemanagement ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Welche Ressourcen, wo setze ich die am besten ein?
Ja, auch was du vorhin gerade meintest, die Leute werden mit Informationen überflutet und am Ende kann man es nicht mehr greifen. Es ist auch tatsächlich ein Problem, wenn wir heute anfangen, Unternehmen vorzubereiten, zum Beispiel für eine TISAX-Zertifizierung, dann wühlst du dich halt einmal quer durch und produzierst dabei halt eine ganze Menge an Berichten und Dokumenten und so weiter. Und da dann noch den Überblick zu haben und auch zu sagen, okay, welche Dinge machen wir zuerst? Löschen wir das Feuer oder löschen wir jetzt die umliegende Infrastruktur? Erstmal machen wir die nass, damit es halt da nicht auch noch brennt. Das ist dann tatsächlich die große Kunst. Und ich glaube, da wirst du mir recht geben, das ist auch jetzt kein Prozess, der innerhalb von 2-3 Monaten erledigt ist. Ja? Also das ist ein Prozess, der braucht manchmal Jahre.
Definitiv bin ich völlig bei dir. Ist aber auch ein Prozess, ja, der dauert Jahre, bis ich da vielleicht mal so weit bin. Aber ich kann heute und jetzt und sofort anfangen und mir eine Systematik aufbauen, die ich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann. Wo ich persönlich mich extrem schwer tue damit und was ich auch in der heutigen Zeit sehr schwierig finde, ist, dass wir vieles tun müssen in den Unternehmen rein, um, ich sage jetzt mal, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und nachzuweisen. Du hast das Thema TISAX angesprochen. Wenn du heute Mittelständler hast, der in unterschiedlichen Branchen unterwegs ist, also was weiß ich, er bringt Dienstleistungen für den Automobilsektor, macht aber auch noch ein bisschen Pharma und macht noch ein bisschen Medizinprodukte, der muss sich mit unterschiedlichen Anforderungskatalogen auseinandersetzen. Am Ende des Tages wollen die alle das Gleiche in der Basis, ja? Aber ich muss 3-mal das aufbereiten, vielleicht in Nuancen unterschiedlich aufbereiten, weil ich durch 3 unterschiedliche Testierungsverfahren durch muss, um die jeweiligen Kataloge einzuführen. Das ist für mich ein Punkt, da müsste man meiner Meinung nach dringend rangehen, um da aufzuräumen, zu sagen, okay, ich bin für branchenspezifische Kataloge, ich bin da voll dafür, weil es branchenspezifische Thematiken gibt. Also ich sage jetzt mal, ein Pharma-Produktionsprozess hat halt nun mal andere Anforderungen als jetzt vielleicht eine Produktion im Automobilsektor. Aber es darf nicht dazu führen, dass ich jetzt quasi mir unterschiedliche Eintrittstickets holen muss, die ich jedes Mal neu lösen muss. Also ich brauche in der Basis ein vernünftiges Managementsystem und das soll in der Lage sein, diese unterschiedlichen Anforderungen, die Branchenanforderungen zu verarbeiten. Ich hoffe, ich bin da jetzt ein bisschen rosa-rote Brille-mäßig unterwegs und hoffe inständig drauf, dass was NIS 2 anspricht mit einem europaweiten Cyber Resilience Zertifizierungsschema, dass das hoffentlich dazu führt, dass wir wirklich was kriegen, was europaweit anerkannt ist. Und ich nicht in Frankreich nochmal extra was machen muss und in Spanien nochmal was anderes. Und in Deutschland müssen wir vielleicht noch den C5 und diesen und jenen Katalog erfüllen. Unter uns, das ist an vielen Stellen halt einfach auch ein Riesenmodell für Überprüfungen, Audits und Testierungen geworden.
Absolut, ja. Also an der Stelle empfehle ich tatsächlich Kunden, die in der Situation sind, immer mal auch einen Blick in Richtung opencritis.de. Die Website ist fantastisch. Und wenn man da jetzt zum Beispiel mal reinschaut im Bereich Risikomanagement, DORA, ne, Banken und Finanzdienstleister, dann gibt's unter DORA den Artikel 5. Klammer 4, Kenntnisse und Fähigkeiten der Geschäftsleitung. Das wiederum, und das kann man da direkt ableiten, ist dann auch in NIS 2 im IT-Act unter 822 geregelt, im C5 HR03 und ISO 27001 in diversen Kapiteln. Und es ist tatsächlich eine gute Idee, wenn man schon irgendeine dieser verschiedenen Zertifizierungen durch hat, dass man dann, wenn man noch eine weitere braucht, auch uns betrifft das, wir sind ISO 27001 und 17, Wir fallen jetzt aber auch unter NIS 2, sobald das Ganze dann wirklich in Gesetzesform gegossen wird, dass man dann wirklich mal guckt, welche Controls aus dem einen Thema erfülle ich denn vielleicht durch das andere Thema schon, damit man nicht wieder wirklich auf der grünen Wiese anfängt mit seinen Dokumenten, sondern sich vielleicht wirklich ein Control-Matching macht, ein Mapping bastelt, ein Security-Mapping, damit man halt an diese ganzen Punkte direkt so rangehen kann und vielleicht einfach nur noch Verweise macht und am Ende vielleicht in dem einen Dokument oben noch dazu schreibt, betrifft übrigens auch die und die Standards. Weil anders, wenn du immer wieder von Null anfängst, das ist ja, das eine war ja schon ein gewaltiger Prozess und das nächste wird nicht weniger.
Dieses Mapping ist aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Thema. Jetzt kommt das Komma aber oder Komma und. Es bräuchte aber halt auch die Fähigkeit, dass diese Dinge gegenseitig anerkannt werden. Ja, also dass ich eben nicht nochmal neu von null auf alle Nachweise auf den Tisch legen muss, obwohl ich schon einen Bericht aus der einen Ecke habe. Also nehmen wir mal, du hast einen 27001 Audit Report, jetzt kommt ein C5 und ja, man schaut sich den Bericht vielleicht an, nimmt ihn auch wohlwollend zur Kenntnis, prüft aber trotzdem in dem kompletten Umfang nochmal durch. Das sind Aufwände, die in den Unternehmen entstehen, die genau bei der Ressourcenfrage, die wir uns vorhin gestellt haben, die Ressourcen nämlich abknabbert. Ja, da beschäftige ich jetzt ein ganzes Team an Leuten damit, ein Heer von Auditoren, von Prüfern, ja, zufriedenzustellen, Nachweise zu erbringen, weil ich halt in unterschiedlichen Branchen unterwegs bin, weil ich halt in unterschiedlichen Ländern unterwegs bin. Und dann habe ich die, sagen wir, nationalen Schemata, die ich nochmal erfüllen muss. Die müssen auditiert werden. Nehmen wir das, ich mache ein Audit für ein französisches Schema regelmäßig. Das muss dann alles vor Ort passieren. Das heißt, ich fliege dann halt einmal durch die Welt, weil da irgendwo, keine Ahnung, ein Office ist und zwei Racks stehen, weil dieses Schema erfordert, du musst das vor Ort prüfen. Die haben aber auch trotzdem das 27001 unten drunter. Und ich darf es aber in dem Moment nicht eins zu eins als gegeben hinnehmen und sagen, jo, alles klar, hat ISO geprüft, passt für mich. Und da fängt es dann halt an, dass wir tatsächlich aus wie auch immer gemeinter Regulatorik anfangen, die Ressourcen zu verbrauchen.
Ja, an der Stelle muss ich halt leider immer so ein bisschen an Karl Valentin denken, Buchbinder Manninger. Da sind wir jetzt nämlich, da schließt sich nämlich unser Kreis. Diese ganzen Controls und eine tagesgenaue Aussage dazu, ob du das erfüllst oder nicht, hätten natürlich die US-Cloud-Anbieter schon im Portfolio. Also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel mein ganzes Business auf Microsoft 365 aufgebaut und ich nutze auch Purview und diese ganzen Sachen, dann sagt mir das System über diese gesamte Landschaft hinweg, wo erfülle ich welchen Standard und wo müsste ich vielleicht noch ran. Aber, haben wir ja gerade gehört, könnte unter Umständen aus der Resilienzdenke, was wäre wenn, vielleicht jetzt nicht die richtige Idee sein. Und dadurch, das ist genau der Punkt, deswegen ist das so schwer für den Mittelstand und auch für große Unternehmen. Aber bei dem großen Unternehmen fällt halt nicht so auf, wenn das irgendein DAX-Konzern ist, dass die sich da ein Heer aus Compliance-Beratern und IT-Menschen halt beschäftigen dafür, weil es dann einfach auch schon egal ist. Das ist dann halt so finanzstark, dass es nicht mehr auffällt. Aber ein Mittelständler mit 100, 200 Mitarbeitern kann sich das nicht leisten.
Der spürt es, und zwar gewaltig, ja. Und ich sag mal, am Ende des Tages fühlt sich manches halt an wie das Eintrittsticket in einen bestimmten Markt, das du lösen musst, ja. Also ich sage jetzt mal nur, so fühlt sich's halt manchmal an.
Ja.
Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir dieses europaweite Schema haben werden, dass du nicht als Unternehmen in die Verlegenheit kommst, hier 22 oder 27 Eintrittstickets für den EU-Markt zu kaufen oder machen zu müssen, absolvieren zu müssen. Die Zukunft wird zeigen, ja, was da passiert. Ich meine, die DSGVO, Artikel 42, 43 Zertifizierungen sind ja so ein ähnliches Thema, wo ich dann sage, naja gut, schauen wir mal einfach, was passiert. Ja. Ich habe immer die rosa-rote Brille an der Stelle auf und hoffe, dass es diese Schemata gibt. Zumindest eine Re-Regionalisierung global werden wir aber wahrscheinlich erleben, dass Dinge halt nicht mehr so einfach weltweit anerkannt werden, wie das bis dato vielleicht mal so gewöhnt war. 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück, wenn du da eine 27001 gehabt hast, hat jeder gesagt, ah super, alles klar, passt. Ja, ist heute nicht mehr der Fall. Du hast das 27001, ja. Jetzt können wir quasi sagen, formell ein Haken dahinter und dann kommt natürlich trotzdem das Third-Party-Risk-Management, was ja auch durchaus damit zu tun hat, dass manchmal die Zertifizierungen nicht aussagekräftig genug waren oder sind und auf der anderen Seite aber auch vielleicht diese Gegebenheit zeigt. Dora als Beispiel. Ja? Dora zwingt dich ja quasi dazu, eben deine Dienstleister nochmal extra zu überprüfen. Das heißt, die 27.001 alleine reicht dir halt nicht aus. Das ist maximal das Ticket, dass du durch die Tür kommst.
Ja, absolut, ganz klar. Und auch das ist ein Punkt, den wir immer wieder mal mit Kunden haben. Und da sage ich, im Grunde genommen kannst du dich mit deinem Dienstleister einfach auch nur auf der Basis beschäftigen, wie du es mit dem DPA eines Cloud-Anbieters tust. Du musst die Fragen stellen, die sind vordefiniert. Und dann musst du dich darauf verlassen können, dass dein Dienstleister dir das halt so wahrheitsgemäß, wie es nur geht, einfach beantwortet. Und auch da, es wird immer eine Unschärfe drin bleiben in diesem ganzen Thema, weil das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Wenn ich heute den Audit mache, heißt es ja nicht, dass in 6 Monaten der Dienstleister immer noch genauso die Dinge benutzt, wie er sie angegeben hat. Und es ist im Prinzip wie beim TÜV, wenn ich mit meinem super getunten Auto zur Hauptuntersuchung komme und Winterreifen draufschraube, dann wird der TÜV-Prüfer sagen, jo, passt. Alles eingetragen, die Reifen passen auch. Und dann fahre ich heim und schraube wieder die verbotenen Felgen mit coolen Chromspinnern drauf. Und dann hält mich die Polizei an und dann sagst du auch nicht, ja, aber ich war doch gerade hier erst beim TÜV. Guck mal, ich war heute beim TÜV und der hat gesagt, das ist alles gut. Dann sagt der TÜV auch, ja, aber ich habe diese Felgen damals nicht gesehen. Also es ist halt einfach ein Problem. Wir müssen trotzdem noch in der Lage sein, einen gewissen Vertrauensvorschuss abzugeben, damit wir überhaupt noch in der Lage sind, handlungsfähig zu bleiben. Aber ansonsten ist die Alternative, du machst halt alles selbst und das wird halt leider nicht mehr funktionieren, weil wir haben auch in Deutschland nicht die Möglichkeiten, alles selbst zu machen.
Das ist, glaube ich, die Wahrheit sehr gut auf den Punkt getroffen, weil am Ende ist es wiederum die Frage nach Vertrauen oder Misstrauen. Und ich glaube mal, vom Grunde her sind wir Menschen schon so gestrickt, dass wir eigentlich vertrauen wollen. Wohin wir aber momentan auch getrieben werden, auch regulatorisch, ist, dass wir das Misstrauen eigentlich vorne dran stellen. Ja, und immer die Frage stellen, du versprichst mir das, aber kann ich mir sicher sein, dass du mich eigentlich trotzdem irgendwo veräppelst? Und bei aller Liebe, trotz aller Zertifizierungen, Testate und was wir da sonst noch was machen, du hast es ja gerade an einem Beispiel erklärt, ich kann eine wunderschöne, konforme Welt präsentieren, und im Hintergrund mache ich mir trotzdem irgendwas auf, wo ich sage, naja, komm, da gehen wir jetzt mal an den unbequemsten Maßnahmen mal vorbei. Ein gesundes Maß, das ist, glaube ich, immer wieder das Thema. Ich weiß, dass ich das wahrscheinlich jetzt schon 5-mal oder 6-mal oder 7-mal gesagt habe, aber am Ende des Tages geht es einfach um eine gewisse gesunde Balance zwischen dem Vertrauen, trotzdem sich auch das eine oder andere zeigen zu lassen oder das eine oder andere auch zu prüfen, zu monitoren, zu überwachen. Das ist zum Beispiel was wir dann ja auch machen für unsere Kunden, dass wir halt einfach Supply Monitoring auch machen und schauen, okay, sind irgendwelche Auffälligkeiten da? Und wenn ich dann merke, dass jemand auffällig ist, mir Dinge verspricht, die aber trotzdem nicht eingehalten werden, ja gut, dann muss ich halt natürlich irgendwo die Reißleine ziehen, wenn ich es denn kann. An vielen Stellen kann ich es ja gar nicht, ja, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, großartig unter Alternativen zu wählen. Aber ich plädiere schon dafür, dass wir als Menschen uns so ein bisschen auch vertrauen können sollten.
Ja, es ist am Ende die Waage einfach zwischen ich tue, was ich kann und ich tue, was möglich ist. Ich habe aber trotzdem ein gewisses Grundvertrauen und auch einen Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, auch das wird dir relativ häufig begegnen, man merkt bei einer Auditierung auch relativ schnell das Mindset im Unternehmen. Ob das jetzt wirklich nur eine Kostenstelle ist, die IT, oder ob man wirklich jemanden gegenüber sitzen hat, der halt dahinter ist, wo auch die Geschäftsleitung dahinter steht und sagt, wir müssen das jetzt machen. Halt vielleicht aber auch in einem vertretbaren und einem gesunden Tempo, so dass nicht alles gleichzeitig passiert, weil sonst brechen dir als nächstes deine Mitarbeiter weg, die am Ende mit der Lösung dann auch arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Geheimnis dazwischen. Und dann natürlich immer die Finger gekreuzt. Es wird hoffentlich wird nichts passieren. Man muss die Risiken natürlich auf dem Schirm haben, weil was passieren kann, das ist relativ schnell aufbereitet. What could possibly go wrong? Das kriegt man hin. Und dann muss man halt überlegen, und wie gehe ich dann damit um, wenn es dann soweit ist. Und man kann es nicht zu Ende denken, man kann es natürlich üben. Auch das empfehlen wir immer wieder den Unternehmen, wenn man dann mal mit so den ersten 2, 3 Durchläufen fertig ist, lass uns mal vielleicht auch eine Notfallübung machen, die über den normalen Brandschutz hinausgeht. Einfach nur in der Tabletop-Übung. Man muss jetzt nicht alles ausschalten, sondern man kann das einfach schön, gemütlich, geplant an einem Tag den Leuten mal präsentieren und sagen, so, ihr habt heute das Problem XY, wie geht ihr damit um? Und dann merken die Leute auch erst dann eigentlich, ja, die Dokumente liegen auf dem File-Server, der ist verschlüsselt, da kommst du nicht mehr hin. Wo ist das Backup davon? Hast du die noch in der Cloud? Hast du sie ausgedruckt und so weiter? Und dann wird auch ganz häufig für die Leute, die nicht direkt im Entstehungsprozess dieser ganzen Maßnahme beteiligt waren, klar, wie wichtig es eigentlich ist, sich mal diese Fragen zu stellen. Weil auch da, ehrlich gesagt, es passiert zu wenig. Na klar, in der Presse passiert ganz viel oder geh auf Websites wie Ransomware Live, da siehst du jeden Tag, dass es wieder angeblich jemanden erwischt hat, wobei auch das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, siehe der angebliche Breach bei Rheinmetall von Babuk 2, der wahrscheinlich einfach nur Unsinn ist. Also ich habe bis jetzt nichts Gegenteiliges gesehen oder keine Beweise, dass das tatsächlich passiert wäre, aber am Ende des Tages ist trotzdem noch zu wenig in der eigenen Infrastruktur. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Corona damals, als das in China losging. Ja, das ist halt ein Problem, was in China ist. Ja, das ist so wie Dengue-Fieber in Afrika. Das gibt's halt bei uns nicht. Als dann halt die ersten Fälle aber gemeldet wurden hier in der Region, habe ich mir schon gedacht, ah ja, schau, jetzt ist es bei uns auch angekommen und spätestens jetzt brauchst du irgendein Konzept. Du kannst nicht mal sagen, ja, das ist ja der nächste Landkreis. Das ist in Nürnberg. Regensburg, das sind noch 100 Kilometer, das wird schon nicht rüberkommen. Dann spätestens brauchst du halt einen Plan.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Also ich muss zugeben, damals Corona, ich durfte ja in meinen beruflichen Rollen auch Pandemiepläne mitschreiben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe damals Corona in der Auswirkung am Anfang echt unterschätzt. Ja, also dieses, wir ziehen wirklich die Notbremse und machen zu, stellen das öffentliche Leben ein. Ich habe damals mir gedacht, so, das kannst du nicht wirklich machen. Ja? Also ich war, obwohl ich eigentlich Pandemiepläne mitentwickelt habe, muss ich sagen, echt ein bisschen überrascht an der Stelle auch. Aber das, was du gerade eben auch angesprochen hast, das Ganze zu üben, zu simulieren, ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt. Weil ich möchte das Bild wieder aufmachen in der Blaulichtwelt zurück. Du hast Werkzeug. Wenn du mit dem Werkzeug weißt, wie du mit umgehst, wenn du das regelmäßig übst, wenn du das regelmäßig trainierst, dann kann ich auf die unterschiedlichsten Situationen reagieren. Am Ende des Tages geht es meiner Meinung nach gar nicht darum zu sagen, jedes Szenario vorzudenken und vorzuplanen, weil du kannst nicht alle Eventualitäten vorplanen. Siehe Pandemie. Ja, für mich war, wir haben damals Pandemiepläne geschrieben, wir haben geglaubt, dass ein Grippevirus sich mal wieder entwickelt. Wir haben mit sowas wie dem SARS-Coronavirus 2 so einfach, damit war nicht zu rechnen, ja. Aber trotzdem Verfahren zu haben, eine Methodik zu haben, wie du solche außergewöhnlichen Ereignisse, solche Krisen managst, um das dann auf eine Situation anzuwenden, die du halt so noch nicht gesehen hast. Darum geht's eigentlich. Das ist dann auch so ein Punkt, den wir bei Q-Skills machen regelmäßig, dass wir dort in offenen Schulungen dieses Notfall- und Krisenmanagement speziell für Cybersituationen üben, trainieren. Und eben auch mit der Simulation mal durchgehen. Das heißt, wir schauen uns an, was sind die Handwerkszeuge? Was muss ich in so einer Situation, was brauche ich da an Handwerkszeug? Du hast gerade angesprochen, Zugriff auf Pläne, aber auch die Frage, wie ermittle ich Informationen, wie bewerte ich, ob Information richtig ist? Ja, du hast ja gerade auch ein schönes Beispiel gebracht. Ist es eine vertrauenswürdige Quelle, auf der ich eine Entscheidung wirklich begründen kann oder nicht? Das sind handwerkliche Themen. Einen Zeitstrahl aufzubauen, Handlungsalternativen zu entwickeln. Und das kann man üben, das kann man trainieren, damit es halt auch Samstag nachts um 3 Uhr mit Restalkohol bei Schneeregen auch funktioniert. Ja, ja
genau so. Ja, es ist genau so, wie du sagst. Ich bin mal gespannt, wie sich das ganze Thema in den USA ganz besonders weiterentwickelt, gerade was Pandemiepläne angeht. Ja, ich habe jetzt neulich gelesen, die Masernausrottung ist schon scheinbar nicht mehr gegeben, teilweise in den USA. Jetzt schauen wir mal, wie gut das funktioniert mit Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister. Man darf gespannt sein.
Ja, mit einer geschwächten Gesundheitsbehörde.
Mhm. Genau. Ja. Und einem Präsidenten, der damals empfohlen hat, Bleichmittel wäre ein gutes Mittel gegen Corona.
Das war damals ein Highlight, ja.
Absolut, ja. Ja, mal so vielleicht aus der Praxis gefragt. Hast du denn ein Beispiel, wo du sagen kannst, da gab es eine Situation bei einem Kunden, einen Vorfall, wo Cyberresilienz eine größere Krise tatsächlich auch dann effektiv verhindert hat. Also ich meine, du sollst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber gibt es da Beispiele dazu?
Es gibt viele Beispiele. Es gibt Beispiele auch guter Strategien, die im Hintergrund greifen. Und häufig ist es so, wenn die Strategie wirklich gut funktioniert, dann hast du eigentlich gar nicht die Entwicklung der Krisensituation, sondern eher so ein Ups-Ereignis, wo man sagt, oh, das hätte schief gehen können. Das heißt, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Unternehmen, die sich da sehr, sehr gut aufgestellt haben. Auch Ransomware Recovery, Ransomware Resilience, wo man sagt, ich habe wirklich gute Rückfallebenen mit Write-Once-Backups, wo man sagt, ich kann daraus meine Systeme wiederherstellen. Es gibt aber halt auch die Gegenbeispiele, wo man sagt, zum zweiten, zum dritten Mal verschlüsselt und dann zum zweiten Mal die Insolvenz erklärt. Hatte ich im Kundenkreis, ja, die dann zweimal hintereinander über eine Ransomware-Attacke in die Insolvenz gerutscht sind. Das sind dann diese Dinge, wo man sagt, hat man da nichts dazugelernt? Hat man einfach Pech gehabt? Das ist am Ende des Tages dann auch schwer manchmal zu beantworten. Aber was einfach der Kernpunkt ist aus meiner Sicht, du musst Resilience by Design mitbedenken. Das sind für mich Dinge wie wirklich Alternativen, also wirklich genügend Redundanzen auch aufzubauen, bei all dem Thema Cloud trotzdem irgendwo Backup-Kopien in der Hand zu halten, also durchaus auch physisch Backup-Kopien zu haben, wo ich sage, daraus kann ich im Zweifelsfall, wenn es mich ganz hart getroffen hat, neu aufbauen. Das sind eben diese krisenhandwerklichen Themen, die ich brauche, um die Situation zu steuern und am Ende des Tages auch so eine Resilienzkultur aufzubauen, wo ich feststelle, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich im Unternehmen, um mich in solchen Situationen durchzunavigieren. Das sind für mich Erfahrungswerte. Da habe ich einige Unternehmen gesehen, einige Unternehmen auch begleiten dürfen, wo wir festgestellt haben, cool, da funktioniert's. Wir hatten aber auch die Situation mit einem Kunden, wir haben ja zwei Szenarien geübt im Krisenmanagement und beide Szenarien sind tatsächlich eingetroffen. Wo wir gesagt haben, okay, haben wir es jetzt herbeigerufen quasi, ja. Das eine war ein physisches Ereignis, ein Brandereignis und das andere war eine Ransomware-Attacke und beide sind mit einem Zeitversatz von ein paar Wochen tatsächlich bei denen eingetreten. Sie konnten sie managen, die Ransomware-Attacke leider nicht ganz so gut wie das physische Ereignis. Sie sind in der Erholungskurve und ich habe einen Kunden, bei dem hat es so richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Die hatten wirklich ein Ereignis ohne vorbereitende Maßnahmen, wären die weggewiesen vom Fenster. Die haben 18 Monate Recovery betrieben, es waren wirklich 18 Monate, und sind aber heute so wieder zurück auf dem Markt, dass auch die Produktionseinbußen, die Umsatzeinbußen sich jetzt wieder ausgeglichen haben. War aber ein jahrelanger Kampf. Es hat Jahre gedauert, bis die wirklich wieder auf dem Vorkrisenniveau zurück waren. Aber dadurch, dass die entsprechende Redundanzen aufgebaut haben und auch Verträge zur Hilfe auf Gegenseitigkeit mit Marktbegleitern hatten, haben die das Ereignis überlebt und sind heute stärker als damals. Aber darf man nicht verschweigen, es war wirklich ein jahrelanger Kampf.
Ja, das sieht man ja auch bei anderen öffentlich bekannten Beispielen, wie das Thema bei Südwestfalen IT oder Kreis Anhalt-Bitterfeld. Das dauert. Natürlich dauert das und auch das sollte man niemals unterschätzen. Nur weil man halt das Mögliche getan hat, dass man Backups hat, dass man halt diese ganzen Dinge getan hat, die halt einfach auch aus den Mindestanforderungen heraus, aus IT-Grundschutz und Co. einfach hervorgehen. Es ist deswegen jetzt nicht so, dass man innerhalb kürzester Zeit wieder da ist. Und auch das, ich finde es immer ganz, ganz nett, das ist dieses Wunschbild, wenn wir akzeptierte Ausfallzeiten mit Kunden diskutieren in einem Notfallmanagement, dann kommt ganz oft eine Stunde als Aussage, sag ich, so, finde ich jetzt ein bisschen sportlich, eine Stunde, lass uns mal vielleicht eher einen Tag draus machen oder eine Woche, damit wir dann auch wirklich realitätsnah sind, weil es ist jetzt auch nicht der Fall, wenn du jetzt einen Ransomware-Vorfall hast, dass du innerhalb von 2 Stunden die Leute, die du brauchst, in einen Triage-Call schon zusammenbekommst und die sind dann auch sofort verfügbar und bringen eine Heerschar an Technikern mit, die das dann alles auf magische Weise lösen. So wird es ja in der Praxis tatsächlich nicht laufen und so läuft es auch nicht. Also ich sehe es ja selber, wir sind ja fürs BSI auch im Einsatz über das Cybersicherheitsnetzwerk und du verbrätst gerne mal auch ein, zwei Tage, bis du überhaupt so weit bist, zu verstehen, was ist denn eigentlich die Situation des Kunden, weil sich halt eben vorher keiner mit dem Thema Resilienz beschäftigt hat. Es gibt keine Dokumentation, es gibt keine Pläne, es gibt auch keine Übersicht. Du fängst ja dann wirklich bei Null an. Also du baust halt on the fly sozusagen dein Resilienzdokument auf, in irgendeiner Form, damit du zumindest überhaupt mal die Gesamtsituation greifen kannst.
Deswegen nochmal, am Ende des Tages ist für mich Resilienz unterschiedliche Handlungsprinzipien, taktische Varianten, das Beherrschen von deinen handwerklichen Grundlagen, um sie dann auf eine dir unbekannte Situation anzuwenden. Da bin ich wieder komplett in der Blaulichtwelt. Da kommt es für mich, ist das wirklich ein Role Model für Resilienzprinzipien, auch das Militär übrigens, ja, viele Dinge kommen ja aus dem militärischen Umfeld. Am Ende des Tages habe ich vielleicht ein schickes, tolles Dokument mit vielen, vielen, vielen Seiten, auditorenfreundlich aufbereitet. Auditoren sagen, geil, ob es dann funktioniert in der Praxis. Da ist manchmal der One-Pager deutlich mehr wert. Du kannst als Unternehmen Situationen überleben. Wie tut's trotzdem? Und weil du jetzt auch sagst, RTO eine Stunde, ja, das klingt alles immer in der Theorie, klingt es super gut. Aber die Frage ist, hast du diese schönen Wetterkonditionen, für die häufig diese Pläne geschrieben sind? Ich muss den Plan eigentlich für die Schlechtwetterkondition schreiben. Und davon ausgehen, dass viele Dinge halt in dem Moment nicht so funktionieren. Und es scheitert an Kleinigkeiten häufig. Ja, das halt jetzt genau, also wir hatten das Thema mal Recovery-Test beim Kunden. Wunderbar, hat auch funktioniert innerhalb des Zeitfensters. Und dann fehlt aber irgendeine Liste mit irgendwelchen Buchungsnummern. Und die lag aber auf dem Desktop von der betroffenen Person. Wenn man dann manchmal sagt, okay, schade. Ne? Weil das System, wer da arbeiten kann, die Person aber leider trotzdem nicht.
Ja, ja, ganz klar. Und auch die What could possibly go wrong, denke halt nicht nur so weit im Vorfeld, bevor es passiert, sondern auch während der ganzen Situation. Wir hatten tatsächlich auch genau so einen Fall, wo der Kunde sein komplettes Produktivstorage getötet hat. Also da konnte er wahrscheinlich nicht mal selber wirklich viel dafür, aber Fakt ist, Produktivdaten waren alle weg. Das waren mehrere Terabyte an Daten, die jetzt verschwunden sind. Dann war die Frage, okay, wo ist denn das Backup? Ja, das ist in Nürnberg. So, wir waren zu dem Zeitpunkt 60 Kilometer, 50 Kilometer weg von Nürnberg. Erste Idee, wir fahren dahin, schrauben das Ganze, also das war physikalisches Hosting von dem Backup-Storage, wir schrauben es raus aus dem Rack, fahren die Daten rüber, dann haben wir sie wieder. So, da musst du aber sagen, halt, stopp. Genau bei dieser Fahrt, das sind die letzten Daten, die wir noch haben, genau bei der Fahrt fährt mir einer ins Auto, das ist ein Tanklaster, der kippt um, es läuft alles aus und dann gibt's noch eine Funkenbildung und dann brennt mir alles ab. Dann war's das, dann habe ich überhaupt nichts mehr. Also lass die Daten mal da, wo sie sind. Wir versuchen das übers Netzwerk rüber zu kopieren. Wie schnell ist die Internetanbindung? 100 Mbit. Könnte lang dauern. So, Frage an den Provider, kannst du uns temporär mehr Performance geben? Provider, cool, wie er war, gesagt, hey, kein Problem, ich schalte euch da Dark Fiber Gigabit Link durch. Die hatten tatsächlich die Glasfaser von dem direkt im Haus liegen. Hat immer noch gedauert. Also am Ende des Tages waren das trotzdem noch fast 35 Stunden, die es gedauert hat, bis die ganzen Systeme rüberkopiert waren. Aber lieber so, als das Risiko zu akzeptieren, dass genau auf dieser einen Fahrt, wo nichts schiefgehen darf, genau dann wird was schiefgehen.
Und das ist für mich so ein Punkt. Für mich ist Recovery dann beendet, wenn ich auch alle Redundanzen wieder habe. Ja, für die Zeit dazwischen bin ich immer noch in einem Notbetrieb, wo ich extrem vulnerabel bin. Das darf man bei den Geschichten, also gerade im Recovery Management, im BCM nicht unterschätzen. Nur wieder online zu sein, sagt noch nichts. Ich muss meine Redundanzen wieder aufbauen. Ich muss die Möglichkeit haben, das nächste Ereignis, das mit Sicherheit kommt, dann wiederum überstehen zu können. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du ein Unternehmen gerade eh schon im Stress bist, weil du bist gerade recovered worden und im Stress klickt noch irgendjemand jetzt wirklich auf so eine bescheuerte E-Mail drauf und zack, erwischt dich nämlich in der Stresssituation noch das nächste Thema. Und das ist das, wie sich dann viele halt jetzt in Warner schießen damit.
Ganz genau das. Ja, wie gesagt, die Blaulichtwelt würde da bei der Denkweise vielen Leuten weiterhelfen. Du ziehst es natürlich komplett durch, wenn man auf deiner Webseite guckt. Du stehst auch gern mal in Feuerwehroutfit auf der Bühne und hältst Vorträge. Ja. Selbst auf deinem LinkedIn-Bild hast du eine Feuerwehrkleidung an. das ist irgendwie ein Katastrophenschutzraum, was ich da so im Hintergrund.
Das war ein Einsatz tatsächlich.
Genau. Also finde ich cool, tatsächlich, dass du das auch so transportierst, weil natürlich die Bildsprache deiner Person auf der Bühne in dem Moment bei Vorträgen das Ganze nochmal schön untermauert. Und dadurch wird es natürlich noch wesentlich authentischer, weil man halt nicht nur darüber erzählt, dass man bei der Feuerwehr ist, sondern auch tatsächlich als der Feuerwehrmann quasi auftritt. Deswegen sagte ich auch einleitend das Thema Bühnenpräsenz. Du ziehst das ja richtig durch. Also da bin ich noch meilenweit davon entfernt, was du da so an Vorträgen hältst und wie du das Ganze auch aufgebaut hast. Ich finde das absolut cool. Ich bin noch am Anfang für das Thema auf Konferenzen zu sprechen. Aber ich finde es schön, dass du das so aufbereitet hast und dich selber damit auch zu einer Marke gemacht hast.
Danke dir. Ja, gut, für mich geht es halt darum. Ich meine, das ist immer auch eine Gratwanderung. Ne? Wo wird es zur Maskerade? Wo verschreckt man vielleicht auch manchmal das Publikum eher, als dass man Nähe aufbaut? Und auf der anderen Seite geht es für mich halt einfach um Authentizität. Ich sage, ich mache das jetzt im Ehrenamt jetzt seit 36 Jahren. Ich habe über 17 Jahre Hauptberuf halt einige Dinge auch gesehen und erlebt, wo ich heute sage, die prägen mich als Person, aber die prägen auch das Resilience Operations Center. Weil fürs Resilience Operations Center ist tatsächlich eine Notrufleitstelle eigentlich die Blaupause gewesen. Ja, da ist ganz, ganz viel an Gedankengut mit eingeflossen. Und wir haben auch Kolleginnen, die da auch eine gewisse Nähe haben, die dann einfach auch sagen, ich komme da und ich will da mitarbeiten. Und für mich ist einfach der Punkt, das bin ich. Ja. Ich bin halt auf der einen Seite in dieser Management-System, ISO, Cybersecurity, BCM, Resilience-Welt unterwegs und trage da auch durchaus einen Anzug. Ja, also du bist Zeuge, ich habe heute einen Anzug an.
Ich habe dich auch schon live mit Anzug gesehen.
Du hast mich auch live schon mit Anzug gesehen. Ich bin aber halt auch dann draußen unterwegs, wenn der Melder geht und fahre da raus und stehe dann, keine Ahnung, beim Brand, beim Hochwasser, bei sonst irgendwas. Und für mich ist das kein Widerspruch, es ist beides. Und deswegen will ich diese beiden Welten zumindest in der Sprache, in den Beispielen auch versuchen, mehr zusammenzubringen. Weil ich glaube, das ist halt meine persönliche Überzeugung, wir brauchen ein bisschen was von dieser Hands-on-Mentalität, die Blaulichtfeld hat.
Da gebe ich dir absolut recht und ich glaube, das würde vielen Unternehmen tatsächlich auch an der Stelle weiterhelfen. Wir beide haben uns ja auf dem Security Summit von der Q-Skills kennengelernt, letztes Jahr in Nürnberg. Das findet ja immer einen Tag vor der ITSA statt. Ich werde da auch natürlich die Links entsprechend unten die Shownotes mit reinschmeißen. Da könnt ihr euch dann auch noch anmelden. Es gibt, glaube ich, sogar aktuell noch Early-Bird-Tickets. Da könnt ihr mal gucken, ob es da vergünstigte Eintrittskarten gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Kommt sehr viel Fachwissen an einem Tag zusammen, gibt auch eine schöne Abendveranstaltung. Also das lohnt sich definitiv. Ansonsten kann man dich ja aber auch, das haben wir ja auch vorhin schon mal gehört, als Trainer bei der Q-Skills erleben für die verschiedenen Standardisierungen und Zertifizierungen. Also du machst zum Thema ISO, du machst BCM, Information Security, Auditorenausbildung und so weiter. Das heißt, da kann man dich natürlich dann auch in echt und in Farbe tatsächlich mal erleben bei so einem Training. Auch das verlinke ich natürlich gerne unten dann in den Shownotes. Ja, Uwe, mal noch so eine Frage in Richtung Zukunftsperspektive. Glaubst du denn, dass dieses ganze Thema Cyberresilienz durch aktuelle Technologien wie eben künstliche Intelligenzen, agentenbasierte Lösungen, wie wir es hier auch im Interview beim Asam Stefanski schon mal gehört haben, dass das uns jetzt tatsächlich dann weiterbringt? Ist das jetzt der Way to go oder ist das nur ein weiteres Halligan-Tool, was die Leute dann in ihrem Schrank haben?
Ist, glaube ich, nicht schwarz-weiß 0-1 zu beantworten, sondern auch da wahrscheinlich eine Frage, wo in diesen... Ich vergleiche es manchmal mit dem Mischpult, ja. Wie weit drehe ich den Regler auf quasi? Es gibt gute Ansätze, zum Beispiel so Continuous Auditing, wo ich auch KI-basiert mir entsprechende Audit-Logs zum Beispiel ziehe und die dann aufbereite, um sie für irgendwelche Audits, irgendwelche Überprüfungen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass wir Technologie brauchen, um Security, aber auch Resilience verstärkt als Code auszurollen in unsere Infrastrukturen. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen Technologie und auch KI-Lösungen, vor allem für den Umgang mit der Masse an Informationen, also im Eventmanagement, im Verdichten, im Korrelieren, im Verstehen, was passiert denn da um mich herum. Aber immer aus meiner Sicht wiederum als Ergänzung zum Faktor Mensch. Auch wieder verglichen jetzt mit der Feuerwehrwelt. Auch da zieht Technologie ein. Du hast relativ viele Möglichkeiten mit Drohnentechnik, auch mit KI-Technik mittlerweile, gewisse Vorhersagen zu treffen. Und dann ist aber immer noch mal, glaube ich, der Faktor Mensch gefragt, um einfach zu schauen, passt das jetzt? Und gerade manchmal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Alexander, wenn du draußen unterwegs bist oder unterwegs warst mit dem THW, manchmal entscheidet das Bauchgefühl.
Weil ja. Ja, natürlich.
Weil man halt einfach dieses Bauchgefühl als Mensch entwickelt und so sagen, passt das jetzt oder passt das nicht? Und deswegen ist für mich immer ein Mix, wir brauchen technologische Unterstützung, definitiv, aber immer gepaart nochmal mit dem menschlichen Verstand und mit dem menschlichen Gefühl. Und deswegen in der Zukunftsperspektive wird für mich auch das Resilience Operations Center immer den Faktor Mensch haben und immer einen direkten Kontakt haben zum Kunden. Aber auch wir arbeiten natürlich hochgradig an technologischer Unterstützung, einfach um mit der Masse an Themen irgendwie klarzukommen.
Ja, so ein Einsatzleitstellenfahrzeug ist mittlerweile ja auch eine fahrende IT-Zentrale geworden.
So ist es.
Ich habe das beim letzten Tag der offenen Tür hier bei der Berufsfeuerwehr in Regensburg gesehen. Das ist schon cool. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte gern so ein Fahrzeug. Genau das so mit allem drum und dran und einer Markise, damit man sich davor draußen auch hinsetzen kann. Also das wäre schon genau das Richtige. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sich für ihren beruflichen Alltag so nicht ganz so extrem ausgeprägt, aber auf Wohnmobilbasis sowas gebaut haben. Weil letzten Endes ist ja das Schöne an unserem Job, wo wir sind, ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, wir sind verfügbar, wenn man uns braucht. Und das ist schon eine coole Sache, definitiv.
Ja, also so einen schönen ELW2 würde ich mir ehrlicherweise auch wünschen. Ja, aber das ist in der Praxis für uns, es wäre ein nettes Gimmick, aber ist nicht unbedingt notwendig, weil viele Dinge du halt auf deinem Laptop mitnehmen kannst. Selbst wenn man zum Kunden rausfährt, weil man den Kunden jetzt persönlich betreuen will in einer Krisensituation. Aber boah, gefallen wird es mir schon auch.
Absolut, ja. Ja gut, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Letzten Endes, momentan kann man relativ wenig in die Zukunft schauen. Also ich finde, gerade durch die politische Lage ist die Glaskugel etwas arg getrübt. Dinge, die wir letztes Jahr noch als Way to Go empfohlen haben, muss man heute einfach mehrmals drehen. Und am Ende kommt natürlich noch die Europa- und Deutschlandpolitik mit ins Spiel, wo man sich dann halt auch einfach mal abwarten muss. Was wird denn letzten Endes jetzt eine Empfehlung sein? Was ich schwierig finde aus politischer Sicht ist, dass auf der einen Seite die Warnungen vor US- und China-Technologien kommen, aber auf der anderen Seite Dinge aus diesen Bereichen, gerade für Strafermittlung, eingeführt werden, finde ich persönlich ernsthaftes Problem. Und das kann man auch zum Beispiel, wer dem Manuel Artuk auf LinkedIn folgt, der wird das regelmäßig dort lesen, in welche Richtung sich das da entwickelt. Der Chaos Computer Club hat sich auch schon ausgesprochen dafür, dass das bitte nicht gemacht wird. Was tatsächlich am Ende passiert, werden wir alle erleben. Ich fürchte halt so ein bisschen, dass wir einfach hier mal wieder mit zweierlei Maß messen. Und das ist halt nicht nur unfair, sondern halt auch nochmal gewaltiges Risiko.
Ja, es ist immer die Frage, was wird kommuniziert und auch bewusst verbreitet an Informationen und was passiert dann letztendlich im Untergrund doch, sagen Sie mal, verhandlungstechnisch und in welchen Situationen wird welche Technologie eingesetzt. Ich glaube, da muss man meiner Meinung nach ein bisschen Abstand einfach nehmen zu dem, was momentan allgemein in den Medien zu lesen ist. Das liegt auch nicht alleine jetzt an den Medien, sondern es liegt einfach auch an der Frage, welche Botschaften gesteuert werden und was man da gerne lesen wollen würde. Ich glaube, persönlich, manchmal tut uns ein bisschen Gelassenheit an der Stelle gut. Und einfach auch mal zu sagen, okay, jetzt hat mal jemand diese Glaskugel ordentlich durchgeschüttelt, der Schnee wird sich auch wieder nach unten setzen. Meiner Meinung nach, und das ist auch wiederum so ein Lernthema aus der Blaulichtwelt, nicht auf jedes Ding draufzuspringen und erstmal zu gucken, okay, bleib ruhig, sammle dich, heißt es so schön, ja, in der Feuerwehrwelt, stehe still und sammle dich. Und erstmal zu sagen, okay, alles klar, was ist wirklich das Faktum dahinter? Was tue ich damit?
Ja, ganz klar, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist das eine. Es ist momentan auch leider sehr viel Polemik im Spiel bei diesen ganzen Dingen. Ansonsten wäre das ja so, wie wenn du sagen würdest, du willst von Nürnberg nach München fahren, aber auf der A9 könnte Stau entstehen, deswegen fahre ich gleich erstmal gar nicht los. Du guckst ja auch erst, ob Stau ist, wenn du losfährst. Ja, und nichts anderes ist es an der Stelle. Aber ich glaube, das Thema mit ruhig bleiben, stehe still und sammel dich, finde ich, ist tatsächlich eine fantastische Botschaft. Ich frage ja am Ende der Interviews immer, ob du noch eine abschließende Botschaft hast. Also ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich genau die tatsächlich dafür nehmen, außer du hättest noch eine andere.
Nee, ist ja sehr geil. Also ich glaube, das ist für mich wirklich das Thema im Resilienzmanagement, dass man einfach eine gewisse Ruhe bewahrt und sich davon verabschiedet, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern einfach zu sagen, ich treffe jetzt die bestmögliche Entscheidung. Und das aus einer gewissen Ruhe heraus, aus einem gewissen, wie soll ich sagen, Überblick heraus. Deswegen stehe still und sammle dich.
Fantastisch.
Das ist da, glaube ich, eine schöne Schlussbotschaft.
Fantastisch. Uwe, es war mir ein unglaubliches Vergnügen, mit dir heute
das Interview
zu haben. Das war richtig schön, hat wirklich Spaß gemacht und mir hat auch tatsächlich gefallen, wie viel praxisnahe Anteile da mit dabei waren. Ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall mal unten in die Shownotes. Da findet ihr auch entsprechend die Links zu Uwe und zu seinem Unternehmen, zu den Kursen bei der Q-Skills und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal hier in 14 Tagen bei Bluescreen. Und ja, natürlich wie immer, liked uns, wo man uns liken kann. Lasst gern auch einen Kommentar da. Nutzt die Möglichkeiten über Speakpipe, uns auch eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Und falls ihr das Ganze auf YouTube jetzt gerade gehört habt, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Uwe, ich danke dir für deine Zeit. Und dann sehen wir uns allerspätestens beim Security Summit der Q-Skills im Herbst.
Ich danke dir und ich freue mich drauf. Bis dann.
Ciao. Ciao.